Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Die Abkürzung BBNJ als Name des frisch beschlossenen UN-Hochschutzabkommens steht für Biodiversity Beyond National Jurisdiction, also Schutz der Artenvielfalt auf hoher See, jenseits staatlicher Hoheitsgewalt der Nationalstaaten. Deshalb herrscht eben dort weitgehend Rechtlosigkeit. Das Abkommen wird, wenn es genug Staaten ratifizieren, diesen Zustand verändern, denn es verlangt, Unternehmen und Regierungen müssen künftig bei allen wirtschaftlichen Aktivitäten auf der hohen See bzw. in der Tiefsee eine Umweltverträglichkeitsprüfung in Betracht ziehen. Aber geht Tiefseebergbau überhaupt umweltverträglich? Zuerst habe ich vor dieser Sendung Matthias Heckel, Experte für Unterwasserbergbau beim Kieler Geomar-Institut, gefragt, wie viel Tiefseebergbau bis jetzt überhaupt schon betrieben wird.
Im Augenblick wird noch gar kein Tiefseebergbau betrieben. Es gibt Exploration, also es gibt Lizenzen zur Erkundung. Dafür ist die Internationale Meeresbodenbehörde zuständig. Und Explorationsregularien haben die schon vor ein paar Jahren aufgeschrieben und sie sind jetzt seit 5, 6 Jahren dabei, eben auch die Regularien aufzuschreiben für den Abbau dieser Rohstoffe. Aber bisher gibt es deswegen, weil das die Gesetzgebung dafür nicht fertig und verabschiedet ist, noch keinen Tiefseebergbau.
Aber Ihr Institut hat bereits Folgen erforscht. Das heißt, irgendwo muss ja was passiert sein.
Das sind kleine Störungsexperimente gewesen, die zum Beispiel in den 90er Jahren durchgeführt worden sind. Wir sind ja jetzt so in der dritten Phase, wo das Interesse da ist an Tiefseebergbau und den Metallen in der Tiefsee. Das ist immer getrieben vom Weltmarktpreis von Kupfer, Kobalt, Nickel vor allen Dingen. Und 2021 und letztes Jahr vor Weihnachten haben die ersten Tests von so Prototypen von Abbaumaschinen tatsächlich in der Tiefsee stattgefunden. Also da ist eine technische Entwicklung da und das Interesse ist auch über die letzten 10 Jahre gestiegen. Aber bisher gibt es eben noch keinen Tiefseebergbau und die Bundesregierung über das Forschungsministerium ebenso wie andere europäische Staaten zusammen finanzieren dieses Forschungsprojekt, was wir haben in Europa, Mining Impact, was sich anguckt, was die möglichen Auswirkungen von zukünftigen Tiefseebergbau sein werden.
Sie sagten, das sind immer so Zyklen 2011, 12, 13, 14. Da herrschte so eine gewisse Euphorie. Jetzt haben Sie Ihre Experimente gemacht. Was ist bei rausgekommen? Wie sind die Folgen?
Ja, wir haben die Experimente nicht gemacht. Also die Tests hat der belgische Kontraktor GSR, das ist eine Firma, durchgeführt. Und wir haben die Chance genutzt, unabhängig dabei zu sein als Wissenschaftler auf einem zweiten Schiff, um diese Tests zu untersuchen, was die Auswirkungen sind. Und die Auswirkungen vom Tiefseebergbau sind sehr langfristig, weil da unten das Leben eben sehr langsam vorangeht. Das heißt, die Störungen, die wir jetzt setzen, die werden wir auch noch in vielen Jahrhunderten und ein paar Jahrtausenden sehen. Und wir sehen an alten Störungsspuren, Experimenten, die in den 90ern durchgeführt worden sind, dass über 3, 4 Jahrzehnte eigentlich gar keine Erholung in irgendeiner Form oder Anpassung passiert, sondern das sieht so aus wie gestern.
Wie sieht's dann aus? Also welche Arten sind in welcher Form betroffen? Welche Mikroorganismen?
Ja, es sind alle, also es wird beim Tiefseebergbau, wenn wir über Manganknollen reden, dann wird der Meeresboden komplett die oberen 5 bis 10 Zentimeter, also die belebte Schicht tatsächlich, wo alles an Würmern und größeren Organismen und auch der Großteil der Mikroorganismen drin lebt, wird komplett abgetragen. Das heißt, das ist hinterher zerstört. Und das auf großen Flächen, weil aus ökonomischen Gründen werden die Firmen so im Schnitt 200 bis 300 Quadratkilometer Fläche pro Jahr und Abbauoperationen abbauen müssen bei Manganknollenabbau. Und hinzu kommt dann noch eine zweite Schädigung, wo die aufgewirbelte Sedimentwolke, die da auch bei entsteht bei dem Vorgang, sich wieder ablagert. Da reden wir tatsächlich über ein paar Zentimeter Ablagerung im Umfeld, sodass wir tatsächlich mehrere hundert Quadratkilometer zerstörte Tiefseeumwelt pro Abbauoperation pro Jahr haben. Also wirklich große Flächen. Und die Lizenzgebiete, die dann eventuell abgebaut werden über die nächsten 100, 150 Jahre, wenn Tiefseebergbau stattfindet, die haben in der kleinen Zone im Pazifik so die Fläche von halb Europa.
Ich habe immer wieder auch gelesen, dass Firmen damit werben, sie hätten jetzt ganz schonende Methoden entwickelt, ganz schonende Maschinen.
Ja, also entwickelt sind solche Schonen, nenne ich sie jetzt mal, oder wie diese Firmen sich das ja selber verkaufen als Schone, sind die noch gar nicht, sondern es gibt so erste Tests an Mechanismen, wo einzelne Knollen abgesammelt werden sollen. Wir reden aber bei den ökonomischen Flächen, die interessant sind zum Abbau, da liegen diese Knollen tatsächlich dicht an dicht nebeneinander. Und das ist so toniges Material, so ähnlich wie Wattenmeer im Grunde genommen. Wenn man da einen Stein rausnimmt, dann hängt da auch Sediment dran. Und so ist das bei den Knollen auch. Man hat nochmal so das gleiche Volumen mindestens an Sediment dran kleben. Und bei den ökonomisch interessanten Flächen würde auch solche Technik mit solchen Pflückgeräten am Ende dazu führen, dass die gesamte obere Schicht abgetragen, entfernt worden und zerstört worden ist. Also die Technik, die jetzt auch getestet worden ist, ist anders. Sie saugt das wie so ein Staubsauger komplett ein.
Auch schädlich, ja?
Ja, also das muss jedem klar sein. Wenn wir über Tiefseebergbau reden, dann haben wir Schädigungen, die langfristig sind. Und wir haben bei den Manganknollen auch sehr großflächige Schäden. Das ist wie beim Bergbau an Land. Nur die Flächen sind noch viel größer beim Manganknollenabbau.
Auf Jamaika in Kingston, am Sitz der Internationalen Meeresbodenbehörde, beginnt heute eine dreiwöchige Konferenz über das weitere Verfahren beim Bergbau. Bei dieser Behörde liegen bereits Anträge auf Bergbau vor. Wird sich jetzt diese Konferenz an den Beschlüssen des UN-Hochseeschutzabkommens BBNJ orientieren?
Also erstmal voraus ist, bei der Internationalen Meeresbodenbehörde hat noch keine Firma oder ein Staat, muss ja immer über Staaten geschehen, Abbaulizenz beantragt. Das geht im Augenblick auch noch gar nicht, weil dieser Mining Code für den Abbau noch nicht erstellt ist. Das ist frühestens möglich, so wie es aussieht, dann ab Juli diesen Jahres. Im Augenblick gibt es nur Lizenzen für die Erkundung dieser Rohstoffe. Das muss man wirklich mal voneinander trennen. Die Abkommen zum BBNJ, zur Hochseene jetzt, da geht es auch um Fischerei vor allen Dingen, weil die Wassersäule, die über dem Meeresboden ja ist, die wird auch beeinträchtigt beim Tiefseebergbau. Und rechtlich ist die Internationale Meeresbodenbehörde nur für den Meeresboden zuständig. Und da ist so eine Überschneidung auch zwischen diesen beiden Verträgen am Ende. Und da werden wir noch sehen müssen, welche Rechtsrahmen da tatsächlich dann gilt.
Zwar dürfen jetzt nicht laut Vertragswerk, das muss ja auch noch ratifiziert werden, die Mitglieder der Vertragsstaatenkonferenz dieses Hochseeschutzabkommens darüber entscheiden, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig wäre, sondern das macht der Flaggenstaatinhaber des Projekts. Aber der Verzicht auf die Prüfung der Umweltwirkung muss öffentlich und wissenschaftlich begründet werden, wird immer wieder betont. Kann man dann darauf vertrauen, dass die Wissenschaft sich einig ist, dass Tiefseebergbau im Augenblick nichts ist, was man genehmigen kann, ohne große Schäden zu verursachen?
Ja, in der Wissenschaft gehen die Meinungen, ob das jetzt verantwortungsvoll ist oder nicht, auch auseinander, so wie es bei der Bevölkerung vermutlich auch der Fall sein wird. Weil eben auch der Bedarf an Metallen da ist im Rahmen der Energiewende. Und wir eben an Land mit den Rohstoffen Abhängigkeiten von bestimmten Ländern haben, so vor allen Dingen China oder für Kobalt im Kongo. Und solche geopolitischen Spannungen könnte man natürlich mit Tiefseebergbau dann auflösen. Aber nochmal, für den Meeresboden und die mineralischen Rohstoffe, also diese Metallerze am Meeresboden, ist die Internationale Meeresbodenbehörde zuständig, die dafür jetzt die Abbauregularien seit einigen Jahren aufschreibt und formuliert. Die sind viel weiter. Das ist relativ konkret, wie so eine Umweltfolgenuntersuchung, Gutachten aussehen soll. Und von daher muss man auch sehen, juristisch, wie jetzt das Hochseeabkommen, was gerade geschlossen worden ist, da eine Überschneidung, wer da nachher die Hoheit juristisch hat.